Robert Boubert hat großartige Filme gemacht. Er war Regieassistent von François Truffaut, unter anderem beim Film Jules de Jim, den Sie morgen, und merken Sie sich das, im Leo-Kino um 19 Uhr sehen können. Und es wird auch Gelegenheit geben, Robert Boubert zu treffen und möglicherweise mit ihm zu sprechen. Wir freuen uns, wenn Sie da sind. Heute aber geht es um ihn als Dichter, und er ist ein ganz besonderer Dichter. Die Bücher Robert Bouberts haben etwas Scheues, was ganz ungewöhnlich ist. Sie sind ernsthaft, liebevoll, bescheiden. Er sammelt Menschen, die verloren gegangen sind, und verstreut die Erinnerungen. Paris, den Jazz, den Film, die Radrennfahrer der Tour de France. Ich habe mich gefragt, ob die Tatsache, dass Robert Boubert Schneider war, mit seinem Schreiben zu tun hat. Er ist ein Mensch, der ganz aufmerksam genau hinschaut. Er sieht nicht nur die Falte am Rockärmel, er sieht den Körper darunter. Und er schaut weiter, er sieht auch die Seele. Nili Tschaikowski hat vor 2 Tagen gesagt, heute von der Seele zu reden ist fast schon peinlich. Hier sitzt jemand, bei dem das nicht so ist. Aus seinen Büchern kommt das Weinen und kommt ein tiefer Humor. Was Sie vielleicht für die heutige Lesung noch wissen sollten, die Familie Boubert ist aus Polen über Berlin nach Frankreich gekommen, Anfang der 30er Jahre. Robert Boubert war 1,5 Jahre alt. Er hat da seine Kindheit verbracht. Durch ein Wunder und mit Hilfe von Freunden ist es gelungen, dass die Familie, die enge Familie in Paris überlebt hat. Der Großteil der Familienverwandtschaft ist im Holocaust verschwunden und gestorben. In den Ferien hat Robert Boubert in einer Ferienkolonie Kinder betreut, jüdische Kinder, die durch den Holocaust ihre Eltern verloren hatten. Manche von ihnen konnten dann bei Verwandten leben, Onkels, Tanten. Aber einige von ihnen haben niemanden gehabt. Die haben ihre ganze Jugend in Kinderheimen verbracht. In einem seiner Bücher, Berg und Beck, schreibt Robert über seinen Freund, der eines Tages aus dem Alltag heraus spurlos verschwunden ist, über Nazilager, zuletzt nach Auschwitz. Und er sagt, Beck ging niemanden wirklich ab. Robert Boubert ist da abgegangen. Und seine Bücher machen, dass auch uns abgeht.
Bon, je n'ai plus grand chose à ajouter. Bon, donc vous savez que... alors ce que je vais dire va être traduit, hein, vous inquiétez pas. Que j'ai donc été assistant de François Truffaut, que le film va être montré demain soir dans le cinéma d'Innsbruck. Et le livre commence précisément par les premiers jours de tournage de Jules et Jim. Et le personnage qui parle s'appelle Bernard Applebaum, qui est quelqu'un dont Robert, ou moi, comme vous voulez, a été le moniteur en colonie de vacances, et au bout de 7 ans, il le retrouve, et il lui propose, comme ça, par curiosité, de, s'il le souhaite, de faire un peu de figuration dans ce film. Et donc, ce que je raconte, c'est la première journée de tournage à laquelle participe Bernard Applebaum.
Ja, er sagt, bleiben Sie ruhig, es wird dann übersetzt und es kommt jetzt. So, ich habe nicht wirklich viel zu sagen. Es wurde schon viel von Ulrike gesagt. Über Truffaut wollte ich auch natürlich daran erinnern, dass morgen im Leo Kino um 19 Uhr den Film Jules et Jim gezeigt wird. Und der Auszug, der man gerade lesen wird, fängt mit den ersten Tagen des Drehens des Films Jules et Jim. Bernard Applebaum so der Hauptprotagonist dieses Auszuges, hat Robert Bobert kennengelernt, so Bobert ist auch im Buch, als Bobert Kinderbetreuer war und in einem Sommercamp. Und Bobert bietet ihn an, so eine kleine Rolle oder eine Figuration im Film Gilles Jim zu machen. Und das fängt mit dem ersten Tag des Drehens des Filmes.
C'est derrière la place des Fêtes que Robert avait trouvé ce bistrot, au fond de l'impasse Compan, une enseigne chez Victor, café, jeu de boules, fixée à la grille d'entrée, désignait le lieu. Passé la grille, on se trouvait dans une sorte de cour de ferme, au fond de laquelle, accessible par un escalier à claire-voie, était dressée une estrade montée sur pattes, entourée d'un garde-fou comme il en existe encore de semblables, je crois, dans les balles de Robinson sur lesquelles les orchestres sont juchés. De là, on voyait en contrebas, à perte de vue, là où s'étendent les communes des Lilas et du Pré-Saint-Gervais, des maisons villageoises entrecoupées de bosquets et de jardins potagers. C'est dans cet espace proche du Havre de Paix qui tenait plus de la guinguette que du bistrot que j'allais faire du cinéma et je n'en revenais pas. Il n'était pas tout à fait 10 heures et je ne savais pas où aller, essayant de ne rien perdre de ce qui se passait et dont je ne comprenais pas grand-chose. « Il doit être à l'intérieur », m'a dit quelqu'un qui déplaçait un bec de gaz lorsque je lui demandais où je pouvais trouver Robert. On accédait à l'intérieur, chez Victor, par 3 marches et en franchissant une double porte vitrée largement ouverte qui donnait dans une première salle au mur desquelles avaient été fixées 2 affiches, l'une annonçant un bal au Moulin de la Galette, l'autre une exposition de peinture de Picasso chez Ambroise Vollard. Il y avait une autre salle traversée par le tuyau d'un poêle à charbon où se trouvait le bar et une autre encore où des jeunes femmes, que je supposais être des figurantes, se faisaient coiffer. « Tiens, voilà Bernard », a dit Robert, comme si en dehors de lui, quelqu'un d'autre me connaissait. Quelqu'un d'autre me connaissait en effet, que l'on finissait de coiffer et qui se retourna. Je sursautais de bonheur, c'était Laura. Laura dont j'avais été amoureux il y a 7 ans, alors que nous étions ensemble, dans cette même colonie de vacances de Tarnos, et que Robert avait été notre moniteur. Elle non plus, je ne l'avais pas revue. Et pourtant, le sentiment que j'éprouvais pour elle était bien resté là, étrangement intact. En promenade, nous marchions l'un près de l'autre, accordant nos pas. À la baignade, je nageais à ses côtés, et ce fut tout. J'avais 14 ans, et cela me satisfaisait. Il me suffisait de savoir qu'elle n'offrait rien de plus à d'autres, qu'aucun autre n'avait sa préférence. Je savais que Laura, comme beaucoup de ceux qui étaient à la colonie, n'avait pas le souvenir de ses parents déportés. Elle avait toujours vécu en maison d'enfants, et bêtement, je ne pouvais m'empêcher d'être jaloux de ceux qui, à longueur d'année, partageaient sa vie. Elle me dit un jour, c'était peu de temps avant la fin de la colonie, et il y avait de l'émotion dans sa voix, qu'elle en avait assez de manger tous les jours dans un réfectoire, de dormir chaque nuit dans un dortoir, de ne lire que des livres sortis d'une bibliothèque et d'une foule d'autres choses qu'elle aurait aimé faire seule. Je savais ce qu'était ce mal, et j'aurais aimé l'embrasser, la prendre dans mes bras, mais je n'osais pas bouger, sachant qu'un geste de tendresse ferait venir ses larmes. L'après-midi même, cependant, je lui avais pris la main, et nous avions couru sur la plage jusqu'au moment de pénétrer dans l'eau. Alors, s'offrant aux vagues, Laura s'était mise à rire et rien d'autre ne fut dit. Maintenant, Laura, moins pâle qu'à ses 13 ans, souriait de ma surprise. « Bon anniversaire, Bernard. »« Bon anniversaire ? » Comment pouvait-elle s'en souvenir ? « Par Robert ? » Et lui, comment le savait-il ? C'est en l'interrogeant du regard que je me suis rendu compte que se souvenant du conseil d'Anatole Jakovsky, il s'était laissé pousser la moustache. « Viens, on va te choisir un costume », m'a-t-il dit, sans faire la moindre allusion à l'anniversaire. 10 minutes après, j'étais vêtu d'une veste en toile de coton de couleur noire boutonnée haut et d'un pantalon ample en gros velours marron resserré aux chevilles, comme en portent les charpentiers. « Tu sais, je crois bien que c'est celui de Serge Reggiani que tu portes, » m'a dit Robert, visiblement content. « Et pendant que j'y pense, tu n'oublieras pas d'ôter ta montre-bracelet au moment du tournage. » Pendant que se terminait la mise en place du décor, je suis allé rejoindre Laura qui attendait, accoudée sur la rambarde de la petite estrade. Nous n'avons bien évidemment pas évoqué nos souvenirs communs. Les autres, entrecoupés de silence, serpentaient en désordre à travers les 7 années écoulées. Laura m'a appris qu'elle travaillait chez Brentanos, une librairie anglo-américaine de l'avenue de l'Opéra, où elle avait été engagée grâce à sa connaissance de l'anglais. Elle l'avait appris lors d'un long séjour dans une famille anglaise qui avait souhaité l'adopter. Laura, bien que touchée, avait refusé, tout en entretenant de bonnes relations avec cette famille, au point d'aller la voir de temps à autre et d'y passer quelques jours. Quant à Robert, comme toi, je l'avais également perdu de vue. Et puis un jour, il y a près d'1 an, il est venu chez Brentanos, ignorant que j'y travaillais. Il demandait l'édition américaine d'une série noire tirée sur le pianiste de David Goodis, Down There. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et c'est aussi comme ça que j'ai appris qu'il venait de travailler avec François Truffaut. Depuis, on s'est revus 2-3 fois. La dernière, c'était peu de temps, après que vous soyez rencontrés vous aussi, et pour me proposer de faire la figuration dans ce film. C'est pour ça que je savais que tu serais là aujourd'hui. Pour moi, comme ça tombait un mardi, le jour où il n'y a pas trop de monde à la librairie, j'ai pu obtenir un jour de congé sans difficulté. Il était prévu que pour le plan où Truffaut avait besoin de nous, Laura et moi soyons assis à la même table. C'était pour un des plans d'une série appelée 7. Dans un mouvement réglé, avant que la figuration ne soit installée, la caméra, posée sur des rails, devait suivre littéralement Jim, que jouait Henri Serre, traversant une des salles du café. « Vous vous aimez », nous avait dit Robert comme seule indication, au moment où Truffaut demanda une répétition mécanique. Nous nous sommes regardés, Laura et moi. Elle a souri, et tout naturellement, elle a avancé ses mains pour que je les prenne dans les miennes. J'étais trop bouleversé pour bien comprendre ce qui se passait autour de notre table. Truffaut, alors que je tenais toujours les mains de Laura, est venu vers nous. « Robert vous a dit, vous vous embrasserez lorsque la caméra passera devant vous. » Robert avait-il dit à Truffaut qui nous étions ? Le clap fut demandé, et la caméra, sans bruit sur ses rails, s'est avancée, nous a regardés et s'est éloignée pour suivre Henri Serre. 3 fois. 3 fois, lorsque la caméra est passée, j'ai posé mes lèvres sur celles de Laura, et ce baiser, 3 fois donné, ranimait brusquement ce que je croyais être perdu et que les 7 années n'avaient pas effacé. Merci, François Truffaut. Après chaque coupée, dit par Truffaut, c'est Laura qui la première détachait ses lèvres des miennes. Après le 3e, c'était fini. Tout le monde s'affairait déjà en vue du plan suivant, à tourner à l'extérieur du bistrot, et je regardais les mains de Laura, sur lesquelles les miennes n'osaient plus revenir.
Das Bistrot hatte Robert hinter der Place de Fête entdeckt, am Ende der Impasse Campan. Ein am Gittertor befestigtes Schild Chez Victor, Café, Boulespiel wies den Weg. Man trat durch das Tor in einen Hof, wie den eines Bauernhauses, in dessen hinterem Teil eine Art Podium mit Balustrade aufgestellt war, zu dem eine Holztreppe führte, wie es sie, glaube ich, noch in manchen Ausflugslokalen gibt und auf denen die Musikkapellen sitzen. Von dort aus sah man unter sich in der Ferne die Gemeinden Les Lilas und Les Prés-Saint-Gervais liegen, dörfliche Häuser, unterbrochen von Wäldchen und Gemüsegärten, soweit das Auge reicht. In dieser Insel des Friedens, die mehr wie ein Tanzlokal im Grünen wirkte als wie ein Bistro, würde ich bei einem Film mitwirken. Ich konnte es nicht fassen. Es war noch nicht ganz 10 Uhr und ich wusste nicht, wo ich hin sollte, versuchte aber gleichzeitig nichts von dem zu verpassen, was ich tat und wovon ich nicht viel begriff. »Der muss drinnen sein«, antwortete mir ein Mann, der eine Glaslaterne trug, auf meine Frage, wo ich Robert finden könne. Ins Innere von Chez Victor gelangte man über 3 Stufen und eine verglaste Doppeltür, die weit offen stand und durch die man einen ersten Raum betrat, an dessen Wänden 2 Plakate angebracht worden waren. Eines kündigte einen Ball im Moulin de la Galette an, das andere eine Ausstellung mit Gemälden von Picasso bei Ambroise Vollard. Es gab noch einen Raum, in dem sich die Bar befand und durch den sich das Rohr eines Kohleofens zog. In einem weiteren ließen sich gerade junge Frauen, vermutlich Statistinnen, frisieren. »Ah, da ist Bernard«, sagte Robert, so als ob mich außer ihm noch jemand kennen würde. Tatsächlich kannte mich noch jemand und drehte sich frisch frisiert zu mir um. Ich fuhr vor Freude zusammen, es war Laura. Laura, in die ich vor 7 Jahren verliebt gewesen war, als wir den Sommer gemeinsam in derselben Ferienkolonie in Tarnow verbracht hatten und Robert unser Betreuer gewesen war. Auch sie hatte ich seitdem nicht wiedergesehen, und doch war das Gefühl, das ich für sie empfunden hatte, erhalten geblieben, seltsam unversehrt. Bei Ausflügen waren wir nebeneinander hergelaufen und hatten unsere Schritte aufeinander abgestimmt. Beim Baden war ich an ihrer Seite geschwommen, und das war alles gewesen. Ich war damals 14 und gab mich damit zufrieden. Es genügte mir zu wissen, dass sie anderen nicht mehr schenkte, dass sie niemanden bevorzugte. Ich wusste, dass Laura, wie viele andere in der Ferienkolonie, keine Erinnerung an ihre deportierten Eltern hatte. Sie hatte immer in Kinderheimen gelebt. Doch törichterweise konnte ich nicht anders, als eifersüchtig auf diejenigen zu sein, die über Jahre hinweg ihr Leben teilten. Eines Tages sagte sie mir, das war kurz vor dem Ende der Ferienkolonie, und sie sagte es mit bewegter Stimme, sie habe es satt, jeden Tag in einem Speisesaal zu essen, jede Nacht in einem Schlafsaal zu schlafen, nur Bücher aus der Bibliothek zu lesen, und zählte noch eine Menge anderer Dinge auf, die sie gerne allein getan hätte. Ich kannte diesen Schmerz und hätte sie gerne geküsst, in die Arme genommen, aber ich wagte mich nicht zu rühren, da ich wusste, dass eine zärtliche Geste sie in Tränen hätte ausbrechen lassen. Am Nachmittag jedoch hatte ich sie bei der Hand genommen und wir waren über den Strand bis ins Wasser gerannt. Laura hatte sich den Wellen hingegeben und gelacht, und mehr wurde nicht gesagt. Jetzt lächelte Laura, weniger blass als mit 13, über meine Überraschung. »Alles Gute zum Geburtstag, Bernard!« »Alles Gute zum Geburtstag?« »Wie konnte sie sich erinnern?« »Durch Robert? Und er? Woher wusste er es?« Als ich ihn fragend ansah, bemerkte ich, dass er sich an den Rat von Jakowski erinnert hatte und sich einen Schnurrbart hatte wachsen lassen. »Komm, wir suchen dir ein Kostüm aus«, sagte er, ohne die geringste Anspielung auf den Geburtstag zu machen. 10 Minuten später trug ich eine hochgeknöpfte schwarze Jacke aus Kattun und eine weite, an den Knöcheln engere Hose aus dickem braunen Kord, wie sie Zimmerleute tragen. »Ich glaube wirklich, du trägst die von Reggiani«, stellte Robert sichtlich zufrieden fest. »Und wo ich gerade daran denke, vergiss nicht, beim Drehen deine Armbanduhr abzulegen.« Während die Szenerie fertig arrangiert wurde, ging ich zu Laura, die sich auf der Balustrade des kleinen Podiums stützte und wartete. Natürlich sprachen wir nicht über unsere gemeinsamen Erinnerungen. Die anderen Erinnerungen streiften, immer wieder unterbrochen von Schweigen, ungeordnet durch die 7 vergangenen Jahre. Laura berichtete, dass sie bei Brentanos arbeite, einer angloamerikanischen Buchhandlung in der Avenue de l'Opéra, wo sie dank ihrer Englischkenntnisse eine Stellung gefunden hatte. Die Sprache hatte sie während eines langen Aufenthalts in einer englischen Familie gelernt, die sie hatte adoptieren wollen. Laura war zwar gerührt, hatte aber abgelehnt, wobei sie jedoch weiter gute Beziehungen zu der Familie pflegte, die sie sogar von Zeit zu Zeit besuchte, um ein paar Tage dort zu verbringen. Genau wie du hatte auch ich Robert aus den Augen verloren. Und dann, vor fast 1 Jahr, kam er zu Brentanos, ohne zu wissen, dass ich dort arbeite. Er fragte nach einer amerikanischen Ausgabe eines Krimis. Schießen Sie auf den Pianisten von David Goodis, Down There. So haben wir uns wiedergesehen. Und so habe ich auch erfahren, dass er gerade mit François Truffaut gearbeitet hatte. Seitdem haben wir uns ein paar Mal getroffen. Das letzte Mal haben wir uns gesehen, kurz nachdem auch ihr euch begegnet seid, und da hat er mir vorgeschlagen, in dem Film als Statistin mitzuwirken. Und deshalb wusste ich, dass du da sein würdest. Und da heute Dienstag ist und dienstags in der Buchhandlung nie besonders viel los ist, habe ich problemlos einen Tag Urlaub bekommen. Laura und ich sollten bei der Einstellung, für die Truffaut uns brauchte, am selben Tisch sitzen. In einer langsamen Kamerafahrt sollte die Kamera dem von Henri Serre gespielten Jim seitlich folgen, während er einen der Räume des Cafés durchquerte. »Ihr seid verliebt«, hatte Robert uns als einzige Anweisung gesagt, als Truffaut eine kurze Probe verlangte. Laura und ich sahen uns an. Sie lächelte und streckte ganz natürlich ihre Hände vor, damit ich sie in meine nahm. Ich war zu verstört, um richtig zu begreifen, was um unseren Tisch herum geschah. Während ich immer noch Lauras Hände hielt, trat Truffaut zu uns. »Hat Robert es euch gesagt, wenn die Kamera an euch vorbeifährt, küsst ihr euch?« »Hatte Robert ihm gesagt, wer wir waren?« Die Klappe fiel und die Kamera näherte sich geräuschlos auf ihren Schienen, richtete sich auf uns und entfernte sich, um Henri Serre zu folgen. Dreimal. Dreimal drückte ich, als die Kamera vorbeifuhr, meine Lippen auf Lauras. Und der dreimal gegebene Kuss belebte plötzlich wieder, was ich verloren geglaubt hatte und was die 7 Jahre nicht ausgelöscht hatten. Danke, François Truffaut. Nach jedem Aus, das Truffaut rief, löste Laura als erste ihre Lippen von meinen. Nach dem dritten Mal war es vorbei. Alle waren bereits mit der Vorbereitung der nächsten Einstellung beschäftigt, die vor dem Bistro gedreht werden sollte, und ich betrachtete Lauras Hände, zu denen meine nicht zurückzukehren wagten. In das Bistro, in dem ich dank Robert Laura wieder getroffen habe, bin ich später zurückgekehrt, um sie erneut wiederzusehen. Als ich sie nach ihrer Adresse gefragt hatte, hatte sie mir gesagt, ich soll sie bei Brentanos anrufen. In der Buchhandlung ist es einfacher, dort bin ich täglich von Dienstag bis Samstag. Am Telefon hatten wir ein Treffen für Montag, den 22. Mai, vereinbart und ich hatte gedacht, es sei gut, sich bei Victor zu treffen, an dem Platz, an dem wir die Liebenden gespielt hatten. Ich war zu früh eingetroffen und ohne das Filmteam schien der Ort verändert. Eine Pflanze, die am Fuß des Gittertors wurzelte und die mir bei den Dreharbeiten nicht aufgefallen war, zog sich an der Wand entlang. Im Inneren fehlten das Grammophon mit Schalltrichter ebenso wie die Plakate von der Picasso-Ausstellung und dem Moulin de la Galette. Auf dem Podium standen Tische und Stühle. Manche davon waren von Boule-Spielern besetzt. »Piemontesen«, hat mir Monsieur Victor, der Wirt des Bistros, etwas später gesagt. »Sie kommen praktisch jeden Tag. Nur Männer.« Sie hatten ihr Spiel unterbrochen, um ein Bier zu trinken, bevor sie ihre Partien wieder aufnahmen. Aber ihre Anwesenheit störte mich nicht. Das Innere des Cafés war wegen des schönen Wetters menschenleer und so war ich glücklich, mich an den Tisch setzen zu können, an dem ich Lauras Hände in meinen gehalten hatte. Niemand ging mit einer Leiter über der Schulter vorüber, als Laura, wie es Jeanne Moreau getan hatte, die 3 Stufen zum Café hinunterschritt. Wir lächelten. Ich bei der Erinnerung, sie, weil ich, wie sie es erwartet hatte, denselben Tisch ausgesucht hatte. Sie küsste mich freundschaftlich auf die Wange, bevor auch sie einen Granatapfelsirup bestellte. Ihr vorsichtiger Kuss hätte mich warnen sollen. Doch ich hatte unsere Begegnung so sehr erwartet, dass ich nichts merkte. Als ich an dem Bistrotisch saß, so nah bei Laura, an diesem fast schon sommerlichen Tag, übertrug sich etwas von ihr auf mich, wie in jenen Momenten in der Ferienkolonie. Und dieses seltsame, fast geheimnisvolle Etwas verwirrte mich zu sehr, als dass ich in dem Augenblick hätte verstehen können, dass es Liebe war. Trotz all der Jahre der Entfernung, in denen wir uns aus den Augen verloren hatten, war die Spur jener Momente erhalten geblieben, wiederbelebt durch das Händchenhalten und die Küsse, die wir uns auf Truffauts Anweisung hingegeben hatten. Unser Gespräch begann mit dem Schweigen, das ich fürchtete, seit wir uns verabredet hatten, und das Laura zu überbrücken versuchte, indem sie in kleinen Schlucken ihren Granatapfelsirup trank. Und ich fragte mich, ob die Küsse, deren Erinnerung ich auf ihren Lippen nicht zu suchen wagte, eine Geschichte ankündigten, deren Bedeutung weder Truffaut noch Robert geahnt hatten. Dann sprachen wir über Robert. Ob sie wisse, wie er es angestellt habe, ins Filmmilieu hineinzukommen? Ja, sie wusste es. Nachdem wir uns wieder getroffen hatten, sind wir zusammen zum Mittagessen in ein Bistro in der Nähe der Buchhandlung gegangen. Und da ich mich genau wie du daran erinnerte, dass er damals als unser Betreuer eigentlich Schneider war, habe ich ihn danach gefragt. Ich konnte mir schließlich denken, dass Filme zu mögen sicher nicht ausreicht, um zum Assistenten von Truffaut zu werden. Er war auch nicht mehr Schneider, sondern hatte andere Berufe ausgeübt, Töpfer zum Beispiel. Als er Kontakt zu Truffaut aufnahm, arbeitete er, glaube ich, als Büroangestellter. Er hatte eine Anzeige in einer Zeitung gesehen, ich glaube in François. Ja, es war François, weil er nämlich, als er mir das erzählte, sagte, siehst du, es gibt keine schlechte Lektüre. In der Anzeige stand, dass Truffaut Kinder im Alter von ungefähr 13 Jahren suchte, Jungen, die in einem Film mitspielen sollten. Daraufhin hat Robert ihm geschrieben, ob er während der Dreharbeiten nicht vielleicht jemanden bräuchte, der sich um die Kinder kümmert. Aber er erhielt keine Antwort. Nach 14 Tagen beschloss Robert dann, Truffaut aufzusuchen, der ihn auch empfing und sich sehr gut an den Brief erinnerte. Er hatte sich nicht die Zeit genommen zu antworten, weil er mitten in den Vorbereitungen zu einem Film steckte und außerdem glaubte er nicht, dass er jemanden bräuchte, da sich seine Assistenten um die Kinder kümmern konnten. Robert war ein bisschen enttäuscht, aber auch froh, dass er mit Truffaut hatte sprechen können. Er hat ihm von der Ferienkolonie erzählt, den kleinen Aufführungen, die er mit uns gemacht hat, von all dem. Und dann rief ihn Truffaut, als er schon in der Tür stand, zurück, um ihm ein Drehbuch in die Hand zu drücken. Das war, sie küssten und sie schlugen ihn. Er sagte ihm, lesen Sie doch bitte das Drehbuch. Ich hätte gern Ihre Meinung gehört, die Meinung eines Außenstehenden, der nichts mit Kino zu tun hat, und dann rufen Sie mich an und wir werden darüber sprechen. Gut, er war nicht engagiert worden. Aber schon im Treppenhaus schlug er das Drehbuch auf, um es zu lesen. Ein paar Tage später trafen sie sich wieder, um darüber zu sprechen. Ich weiß nicht mehr, was Robert mir von ihrem Gespräch erzählt hat, außer, dass sie sich über Betragen ungenügend von Jean Vigo unterhalten haben. Ja, das war zu der Zeit, als er in einem großen Büro arbeitete. Denn ein paar Wochen später, als die Dreharbeiten schon angefangen hatten, ruft Truffaut ihn eines Abends an. Er sagt ihm, er habe recht gehabt und ob er kommen könne, um sich um die Kinder zu kümmern, das wäre gut. Das galt für alle Szenen, die in der Schule spielen. Denn die Kinder machten im Hof Krach und jedes Mal, wenn eine Einstellung mit einem oder zwei Schauspielern gedreht werden sollte, störten sie mit ihrem Lärm die Tonaufnahmen. Du kannst dir vorstellen, wie Robert sich gefreut hat. Er hat Truffaut geantwortet, dass er nicht gleich am nächsten Tag kommen könne, dass er einen Tag brauche, um im Büro krank zu wirken, aber dass er am übernächsten Tag morgens da wäre. Robert hat mir erzählt, er habe sich so sehr gewünscht, dass es klappt, dass er schon Fieber hatte, als er zur Arbeit ging. Als sein Abteilungsleiter ihn sah, hat er ihn nach Hause geschickt, um sich auszukurieren. Aber um keinen Verdacht zu erregen, erwiderte Robert, es sei nichts, das würde vorübergehen. Deshalb war niemand verwundert, als er am nächsten Tag nicht zur Arbeit erschien. Aber da war Robert schon am Drehort. Er hat die Kinder, es war eine ganze Klasse, unter den überdachten Teil des Hofs geführt und Pantomimenspiele mit ihnen gespielt. Du weißt schon, all diese stillen Spiele, die wir in der Ferienkolonie an den Abenden gespielt haben. Das hat so gut funktioniert, dass Truffaut normal hat drehen können. Das Problem war nur, dass Robert nicht beim Drehen zusehen konnte, weil er ja all die Spiele anleiten musste. Dabei hätte er gern gesehen, wie das abläuft. Aber er hat mir erzählt, dass es einen fantastischen Moment gab, nämlich als Truffaut ihm am Abend des ersten Drehtages sagte: »Ich bin sehr zufrieden, das ist gut gelaufen und wenn es Sie interessiert, nehme ich Sie mit, um einen Blick auf die Muster vom Dreh gestern zu werfen.« Und schon saß Robert im Auto neben Truffaut, der ihn mitnahm, um sich anzusehen, was am Tag zuvor gedreht worden war, und er hatte in dem Moment das Gefühl, das Kino würde ihn mit offenen Armen empfangen. Die nächste große Freude war, als Truffaut am Ende der Dreharbeiten, als er ihn ein bisschen besser kannte, zu ihm sagte: »Ich weiß, dass Sie Filme machen möchten. Also wenn Sie wollen, nehme ich Sie als Assistenten für meinen nächsten Film.« Als Robert mir das erzählt hatte, sagte er am Ende: »So war das Märchen.« Und siehst du, Truffaut hat Wort gehalten. Denn Robert hat bei »Schießen Sie auf den Pianisten« mitgearbeitet, nach dem Buch, das er in der Buchhandlung gesucht hatte. Und jetzt bei Jules und Jim. Je länger ich Laura zuhörte, desto mehr fragte ich mich, warum Robert uns für den Dreh hatte zusammenführen wollen. Wann war er auf die Idee gekommen, uns beide ein Liebespaar spielen zu lassen? War ihm das schon vor dem Dreh klar? Oder hatte Truffaut ihn im letzten Moment darum gebeten? Dann machte ich es so wie am Tag der Aufnahmen. Ich nahm Lauras Hände in meine. Sie rührte sich nicht. Sie sah mich nur an mit einer Art traurigem Wohlwollen, und ich begriff, dass die Dinge damit ihr Bewenden haben mussten. Dass die Küsse des Drehs, die jedes Mal von Truffauts aus unterbrochen wurden, nur trügerische Küsse gewesen waren, wie es Kinoküsse sein müssen. Dass sie mich, wie viele andere Zeichen, hätten ahnen lassen müssen, dass jenes Gefühl, das so leichtsinnig in mir aufgestiegen war, gekappt werden würde. Ich zog meine Hände zurück. »Und doch hast du eingewilligt, mich zu küssen?« »Weil Robert uns dazu aufgefordert hatte.« »Nein, es war Truffaut. Robert hatte uns nur gesagt, wir seien ineinander verliebt.« »Das ist dasselbe«, antwortete Laura. Wir waren in unserem Gespräch einer so ungeschickt wie der andere, und als wolle sie uns davon ablenken, sprang eine Katze auf die Zinktheke und ließ sich dort nieder, wie um ein wenig Abkühlung zu finden. Wir spürten sehr wohl, dass es an der Zeit war, uns zu trennen, und dass Laura die Initiative ergreifen und es behutsam tun musste, da sie wusste, dass ich wegen meiner Verwirrung unfähig gewesen wäre, es ohne Grobheit zu tun. »Lass mich als Erste gehen«, sagte sie also. Und nachdem sie mir den gleichen Kuss wie beim Ankommen gegeben hatte, wandte sie sich der offenstehenden Tür zu. Sie zögerte einen Augenblick, und als ob ihr Körper ihr schon vorausgeeilt wäre, blieb sie, kurz bevor sie die 3 Stufen hinaufgehen wollte, stehen. Vielleicht weil Laura begriff, dass ich, von Kummer überwältigt, nicht einmal mehr etwas zu retten versuchte, kehrte sie zurück und legte ihre Lippen auf meine. Dann, nachdem sie mir bedeutet hatte, mich nicht zu rühren, ging sie hinaus, ohne sich umzudrehen, wusste sie doch, dass ich ihr beim Weggehen zusah. Dieser letzte Kuss entfernte uns wieder voneinander, und ich war über diesen Widerspruch kaum erstaunt. Als Laura gegangen war, blieb auf dem Bistrotisch der Bildband zurück, den sie mir bei ihrer Ankunft geschenkt und den ich nicht aufzuschlagen gewagt hatte, und ich sah nun wieder ihre Hände vor mir, die das Buch vor mich hinlegten. Es war der Katalog »The Family of Man« mit den Fotografien der großen Ausstellung, die Edward Steichen im Museum of Modern Art in New York organisiert hatte. Ich blätterte den Band gedankenlos durch. Die Fotos, die aus 68 Ländern stammten, waren nach Themen geordnet. Themen wie Hochzeit, Geburt, Mutter und Kind, Spiele, Arbeit, Einsamkeit, Familie. Und dieses letzte Thema, Familie, zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Es gab da eine italienische Familie, eine aus Südafrika, eine dritte aus Japan und eine weitere, vor der ich noch länger verweilte. Das Foto zeigte eine amerikanische Familie von 11 Personen, die sich um eine Großmutter auf einem kleinen Schaukelstuhl versammelt hatte. vielleicht auf Bitten des Fotografen hin, wenn es denn nicht der Wunsch der Familie war, posierten die 11 Personen an eine Wand gelehnt, an der 4 sorgfältig gerahmte Porträts von Vorfahren hingen. 2 Männer und 2 Frauen. Und ich begriff nun, warum ich vor dem Foto innegehalten hatte. Wenn es dort aufgenommen worden war, genau an diesem Ort, dann, um ein Bild zu haben, auf dem sie alle zusammen sein würden. Die Lebenden und diejenigen, die vor ihnen gelebt hatten. Der allererste Satz des Vorworts zu dem Fotobuch, in das ich zunächst nur einen flüchtigen Blick geworfen hatte, lautete: Der erste Schrei eines Neugeborenen in Chicago oder Zamboanga, in Amsterdam oder Rangoon hat denselben Klang und denselben Ton. Jeder sagt, ich bin. Ich habe die Barriere überwunden. Ich bin Teil der Welt. Ich bin ein Mitglied der Familie. Allmählich gelang es mir nicht mehr, die Bilder des Bannes von dem zu trennen, was Laura mir bei ihrer Ankunft gesagt hatte. Genau wie ich hatte sie in der Impasse Campan direkt neben Chez Victor auf Höhe des ersten Stockwerkes ein Hauses die frischen Spuren eines Brandes bemerkt. Sie hatte eine Bemerkung gemacht, der ich keine besonderen Aufmerksamkeit beigemessen hatte. Ich hoffe, Sie haben daran gedacht, Ihr Fotoalbum zu retten. Das war alles. Und sie hatte ihren Granatapfelsirup bestellt. Während ich den Band mit den Fotografien durchblätterte, kam die Erinnerung an das junge Mädchen aus der Ferienkolonie wieder hoch. Ich wusste, dass etwas in ihr zerbrochen und wieder gekittet worden war, aber nur gekittet. Ich hatte erfahren, dass Laura als kleines Mädchen im Kinderheim einmal ihrer Puppe Falten ins Gesicht gemalt und ihr die Lippen geschminkt hatte. Sie hatte aus ihrer Puppe eine Erwachsene gemacht. Man hatte sie auch beobachtet, wie sie versuchte, sich in die Arme ihrer Puppe zu schmiegen, um zu erfahren, wie es ist, in den Armen einer Mutter zu liegen. Der Band The Family of Man und die Erinnerung an den Brand in der Impasse Campan trugen die Spuren der Falten der Puppe. Diesen Band, den ich vor dem Aufschlagen noch, bevor etwas begonnen hatte, nur als Trennungsgeschenk hatte entgegennehmen können, nahm ich jetzt als ein mir anvertrautes Geheimnis, als den letzten Kuss, dessen Bedeutung ich nicht verstanden hatte, und ich bemühte mich nicht, meine Tränen zurückzuhalten.
Ich werde probieren, ein paar Worte in Deutsch Ihnen sagen. Gestern Abend, ich habe gehört, alle Menschen, was sind da, haben sehr viel gelacht. Nur nicht die Amerikaner und nicht ich, weil ich habe fast gar nicht verstanden. Und ich habe gedacht, dass hier ein Buch ist, nur 3 Blätter, wo ist ein Problem mit der Sprache. Das wird dann mal das lesen.
Sobald ich Alex für groß genug gehalten hatte, Untertitel zu lesen, hatte ich ihn mit ins Kino in einen Film der Marx Brothers genommen. Da muss er 7 oder 8 gewesen sein. Es war die Marx Brothers im Kaufhaus. Und er war derart hingerissen gewesen, auf einer Leinwand 3 Männer all das veranstalten zu sehen, was er selbst gerne im Leben gemacht hätte, dass er Harpo zu seinem geistigen Vorbild erkor. Aber das wurde mir erst nach und nach bewusst. Da sein Geburtstag bevorstand, hatte er abends bei Tisch gesagt, er wünsche sich als Geschenk zusätzlich zu den Rollschuhen einen Regenmantel, sowie Harpo einen Trug mit sehr tiefen Taschen. Und er hatte hinzugefügt, später, wenn ich groß bin, wäre ich gern stummer Schauspieler. Die erste Reaktion kam von Bobe.
Bobe ist die Großmutter.
Stummer Schauspieler? Das ist ja was Neues. Fällt dir nichts anderes ein? Einfach stummer Schauspieler? Und wenn du damit anfangen würdest, im Leben stumm zu sein, glaubst du nicht, das wäre schlauer? Glaubst du, man kann einfach so stumm sein? Einfach, indem man ins Kino geht? Für Bobes Reaktion gab es mindestens zwei Erklärungen. Da sie bei ihrer Ankunft in Frankreich unmittelbar vor dem Krieg fast 50 war, hatte sie beschlossen, es sei zu spät, eine neue Sprache zu lernen und redete daher immer Jiddisch mit uns. Was dazu führte, dass Alex und ich Jiddisch verstanden, ohne es zu sprechen. Und es für Bobe genau umgekehrt war. Da wir ihr auf Französisch antworteten, verstand sie es schließlich, ohne es zu sprechen. Beim Lesen war es das Gleiche. Was sie in der Zeitung las, konnte sie nur verstehen, wenn sie es laut las. Deshalb hatte sie eines Tages, als sie auf Bitten meiner Mutter mit Alex ins Kino gegangen war, um einen Western zu sehen, und an einen Film in Originalfassung geraten war, unwillkürlich die Untertitel genau wie bei der Zeitung laut gelesen. So waren die Zuschauer in den seltsamen Genuss gekommen, alle Dialoge von John Wayne mit jiddischem Akzent zu hören. Man kann sich vorstellen, in welchem Zustand von Wut und Scham Alex nach Hause gekommen war und geschworen hatte, das sei nun wirklich das letzte Mal, dass er in Begleitung von Bobe einen Fuß in ein Kino gesetzt habe. Während der deutschen Besatzung wurde beschlossen, dass sie stumm sein sollte, da jedes Wort, das aus ihrem Mund drang, den gelben Stern trug, war sie zum Schweigen gezwungen, sobald sie das Haus verließ. Was nicht unproblematisch war, wie man mir später erzählte. Sie brachte mich häufig in den Parc Montsourcy, nicht weit von Chantilly, wo wir versteckt waren. Und da sie mich nicht rufen durfte, war sie gezwungen, mir hinterherzurennen, sobald ich mich nur ein bisschen entfernte. Es gibt keine offiziellen Statistiken, nach denen man die plötzliche Zunahme von Stummen in der Gruppe der frisch aus Osteuropa eingewanderten, im Allgemeinen jüdischen Emigranten, ermitteln könnte, die nach der Befreiung 1944, soweit sie überlebten, auf wundersame Weise die Gabe des Sprechens wiedergefunden haben. Das ist schade, denn sehr viel später habe ich erfahren, dass viele dieses Gebrechen nutzten. Meine Mutter hat mir erzählt, dass meine Großmutter, die ich hartnäckig Bobe nannte, ich war kaum älter als 2, deshalb schnell von einer anderen Großmutter erkannt wurde, die dieselbe Tarnung nutzte. Begnügten sie sich anfangs damit, sich mit einem leichten Nicken zu grüßen, so erfanden sie bald eine Reihe von Gebärden, die es ihnen erlaubten, sich besser zu unterhalten. Und ich habe mich seitdem häufig gefragt, was ein echter Taubstummer, hätte er zufällig ihren Weg gekreuzt, wohl von dieser neuen Gebärdensprache verstanden hätte. Und gerade weil meine Großmutter glaubte, die Rolle einer Tauben in Vollendung gespielt zu haben, äußerte sie hinsichtlich des künstlerischen Vorhabens von Alex größte Bedenken.